Labor Insight Folge 27, das ewige Leben, Longevity und Labor.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Labor Insight. Mein Name ist René Zartnicker, ich bin Labormediziner und darf euch heute hier etwas in diesem Podcast gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Georg Endler über Laborwerte erzählen. Und das Thema von heute ist Longevity, das ewige Leben.
Ja, lieber René, vielen Dank. Ich habe aufgrund meiner grauen Haare und meines Bauches gut erkennbar etwas mehr Jahre auf dem Buckel als du. Ich bin seit über 25 Jahren aus Begeisterung Labormediziner und freue mich heute mit dir darüber zu plaudern. Und ich bin gespannt, wie du das siehst, dieses Thema.
Genau. Jetzt möchte ich noch eine kleine Werbung und Interessenskonflikte eben machen, bevor wir dann mit dem eigentlichen Thema starten. Dieser Podcast wird euch zur Verfügung gestellt von der Gruppenpraxislabors.at, einer Wiener Gruppenpraxis für Labormedizin. Wir sind stolz darauf, unseren Kundinnen und Patienten das ganze Spektrum der Labordiagnostik anbieten zu können, zu einer bestmöglichen Qualität. Als Facharzt in diesem Labor verdiene ich natürlich auch wie Professor Endler meine Brötchen hier mit der Durchführung von Laborwerten. Jetzt können wir ja direkt in das Thema starten. Ja. Eben erst einmal ganz kurz möchte ich beginnen. Longevity begleitet mich eigentlich schon seit ich Labormedizin mache. Es ist ja doch ein Thema, das in den letzten 10, 15 Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Auch deshalb, weil halt immer mehr Menschen natürlich sich ein längeres und qualitativ hochwertigeres Leben erwarten. Und heute wollen wir so ein bisschen überzählen über Laborparameter, die es eben gibt zu diesem Thema, eben längeres Leben, Longevity, gesünderes Leben.
Ja, vielen Dank. Und wenn man das Thema Longevity oder langes Leben oder das ewige Leben in eine Suchmaschine seiner Wahl sozusagen eintippt, bekommt man natürlich unheimlich viele verschiedene Labortests, die man gegen Einwurf von einer oder auch mehreren Münzen, manchmal sind es sogar Goldmünzen, sozusagen da durchführen kann. Ich möchte mich da ein bisschen auf die Dinge beschränken und auf die Dinge sozusagen fokussieren, wo es ein bisschen wissenschaftlichen Hintergrund gibt, weil das ewige Leben versprechen viele, auch ich bin katholisch, das heißt auch mir wurde es versprochen, im wissenschaftlich-medizinischen Setting schaffen es nur die wenigsten. Und in Wirklichkeit geht es ja weniger um das ewige Leben, sondern um das gesunde Altern und langfristig sozusagen bei guter Gesundheit alt zu werden und nicht sozusagen die typischen Altersbeschwerden zu bekommen. Wenn wir uns das anschauen, ist es ja sehr auffällig. Mittlerweile sind die älteren Herrschaften deutlich biologisch jünger als zum Beispiel vor 20, 30, 40 Jahren. Da war ein 60-Jähriger meistens gut erkennbar als alter Mann. Heute tue ich mir schwer, als 50-Jähriger, 60-Jährige von 40-Jährigen zu unterscheiden. Also ein fitter 60-Jähriger und ein etwas lethargischer 40-Jähriger sind oft gar nicht so unterscheidbar. Das heißt, auch das biologische Alter kann da durchaus variieren. Für uns ist natürlich interessant, Labortests gibt es ganz viele, die mit dem längeren Leben assoziiert sind. Und da muss man immer ein bisschen unterscheiden. Sind das Dinge, die assoziiert sind, die sozusagen irgendwie einen Zusammenhang haben, auch immer die Frage ist, ob es Folge oder Ursache ist, oder ist das etwas, das sie auch beeinflussen kann? Weil de facto ist es so, wir können ein langes Leben zu ca. 40-60%, je nachdem, wen man fragt und welche Studie man anschaut und welche Statistik man gefälscht hat, können wir dann ungefähr 40-60% der Faktoren beeinflussen, die ein langes Leben bedingen. Natürlich gibt es Leute, die sind privilegiert, die haben einen genetischen Vorteil, die werden gesund alt, werden erst sehr spät oder gar nicht dement und haben lustigerweise auch viel weniger Erkrankungen als andere. Das ist zum Teil durch die Erbsubstanz vorgegeben, das können wir auch nicht wirklich beeinflussen. Ein zweiter Teil, den wir auch nicht beeinflussen können, sind die Lebensumstände, wo und wie wir leben. Auch die können wir nicht im kompletten Punkt beeinflussen. Das heißt, wir werden uns eigentlich immer fragen, wenn es einen Labortest gibt, bringt mir der etwas aus seinem persönlichen Erkenntnisgewinn und kann ich ihn auch beeinflussen und habe daraus einen Nutzen oder ist das etwas, das mehr oder weniger Tatsache ist? Und da fangen wir mit extrem spannenden Dingen an. Es gibt ja bereits, wie du weißt, Tests, die sehr gut das biologische Alter bestimmen können, wie immer man das biologische Alter sozusagen definiert. Da gibt es ja hunderte verschiedene Varianten. Ich zum Beispiel fühle mich eigentlich wie ein 80-Jähriger, benehme mich meistens wie ein 16-Jähriger, zumindest sagt das meine Frau. Also wie man daraus das biologische Alter bestimmt, weiß ich nicht. Eines ist zum Beispiel die Telomerlänge. Wir wissen, oder du weißt es als Genetiker wahrscheinlich besser als ich, bei jeder Zellteilung schrumpft die DNA-Länge etwas, weil auf den beiden Seiten der Chromosomen der letzte Teil in somatischen Zellen, also in Körperzellen, nicht reproduziert wird und die Chromosomen werden immer kürzer und das kann man auch bestimmen im Test. Das korreliert sehr gut mit dem biologischen Alter, wie immer man das definiert. Es korreliert auch lustigerweise dann auch mit Maßnahmen, die man setzt, um länger zu leben, zum Beispiel gesunder Lebensstil, mediterrane Ernährung, Bewegung, Rauchen aufhören. Damit werden die wieder etwas länger. Und das Gleiche gilt auch für Methylierungsmuster. Bei jeder Zellteilung wird sozusagen auch die DNA ein bisschen an manchen Stellen inaktiviert und es werden zunehmend Gene inaktiviert. Auch diese Methylierungsmuster kann man messen und damit das biologische Alter abschätzen. Das sind valide Methoden, die sind sogar wissenschaftlich etabliert. Für uns ist nur die Frage, okay, dann wissen wir ungefähr unser biologisches Alter. Kosten halt ziemlich viel Geld übrigens, soweit ich weiß. Was mache ich mit der Information? Hast du das schon gemacht bei dir?
Also ich habe es noch nicht gemacht, aber diese Telomerlängenbestimmung, die gibt es ja schon länger. Da konnte ich mich erinnern, noch wie ich im Studium war, konnte man das schon machen lassen. Und eigentlich sozusagen hatte ich ja ein großes Vorurteil aus meiner Sicht gegen diese Tests, weil die Empfehlungen immer sehr allgemein sind. Gesündere Ernährung, mehr Sport oder ähnliches. Und eigentlich, na gut, das wüsste ich auch ohne den Test. Wenn ich das mache, lebe ich statistisch qualitativ hochwertiger länger.
Das ist das große Problem. Wir können sehr gerne sehr teure Labortests anbieten. Die Empfehlungen sind sehr oft sehr ähnlich. Und das ist gerade bei diesen unspezifischen Tests zum ewigen Leben, genauso wie man den oxidativen Stress messen kann. Da gibt es verschiedene Testmethoden, die wahrscheinlich gar nicht so schlecht sind, aber nur sehr bescheiden evaluiert wurden und sehr wenig reproduzierbar sind. Das heißt, die sind sehr wenig vergleichbar, die einzelnen Testsysteme. Auch die kann man messen und auch da kommt ein Wert raus. Die Empfehlung ist dann immer, hören Sie zu rauchen auf, leben Sie gesünder und stressen Sie sich weniger. Dafür brauche ich eigentlich keinen Labortest, in meiner Sicht. Ja. Also viel spannender sind die Dinge, die ich im Labor bestimmen kann und wo ich dann direkt etwas machen kann, wo ich etwas ändern kann und etwas verbessern kann. Und da kommen wir eigentlich auf sehr viele Dinge, die wir schon sehr lange kennen, weil da gibt es etablierte Therapien. Wir kennen alle den Blutzucker und die Zuckerkrankheit. Da gibt es ganz einfache Tests, wie du weißt.
Am einfachsten HbA1c.
Und den Blutzucker. Ja, also man kann den Langzeitzucker messen, das HbA1c. Zudem hatten wir schon eine Folge. Und natürlich auch den Blutzucker. Vorsicht, Blutzucker schwankt. Das heißt, wenn der erhöht ist, bitte ein zweites Mal messen. Und wenn der Blutzucker irgendwo zwischen 100 und 126 ist, ist man zwar noch nicht zuckerkrank, aber man hat einen Prädiabetes, das heißt, man hat ein höheres Risiko, zuckerkrank zu werden. Auch das kann man sehr gut durch Verhalten beeinflussen. Wenn man zuckerkrank ist, kommen natürlich möglicherweise auch Medikamente dazu. Und wichtig ist, Zuckerkrankheit tut nicht weh, man merkt es nicht, man kann es nur im Test sehen. Also gerade in der Frühphase. Die zweite Reihe, sozusagen der zweite Gruppe von Organen, die natürlich das Leben beeinflussen, ist die Niere. Das heißt, auch Nierenerkrankungen tun nicht weh, genauso wie Bluthochdruck nicht weh tut. Bluthochdruck ist ja bekanntlich keine Krankheit, die man im Labor jetzt feststellt, sondern mit einer einfachen Blutdruckmessung. Auch eine Nierenerkrankung tut nicht weh und man spürt sie nicht. Auch das kann man sehr einfach immer messen. Und was würdest du da für Basistests machen?
Ja, prinzipiell das Kreatinin und die GFR, die daraus berechnet wird.
Die GFR, die daraus berechnet wird. Zusätzlich sollte man immer auch noch die Albumin-Kreatinin-Ratio machen. Warum? Das Albumin ist ja so ein Mini-Protein. Das geht als erstes durch die Niere durch, um zu schauen, ob die Filter noch in Ordnung sind. Und natürlich auch ein ganz normaler Harnstreifen gehört immer zur Basisdiagnostik, wo man schaut, ob es zu einer Proteinurie kommt oder zu einer Hämaturie.
Und sagst du dann eigentlich aus, was zum Beispiel das Lipoprotein A dazugehört zu diesen Tests?
Lipoprotein A kommt zur dritten großen Gruppe zum Fettstoffwechsel. Hyperlipidämien, also erhöhte LDL-Werte und erhöhte Lipoprotein-GnA-Spiegel sind die wichtigsten modifizierbaren Risikofaktoren. Die sind alle hauptsächlich genetisch angeboren, aber man kann etwas sehr gut tun. Es gibt sehr gute cholesterinsenkende Maßnahmen, die gehören ganz unbedingt dazu. Warum? Weil ich damit nicht nur Herzinfarkte, Schlaganfälle verhindern kann, wenn ich meinen Cholesterinspiegel kenne und entsprechende Maßnahmen setze, sondern auch lustigerweise, wenn man den Cholesterinspiegel vermindert, sinkt auch zum Beispiel das Risiko für Demenz und sonstige Gefäßerkrankungen. Das heißt, auch damit kann man sozusagen sein Risiko vermindern, an einer altersspezifischen Erkrankung zu sterben. Das heißt, auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da wären wir eigentlich im Großen und Ganzen bei dem, was euer Hausarzt und eure Hausärztin bei einer guten, gesunden Untersuchung durchführt.
Da kann man noch dazu sagen, das, was wir jetzt zum Schluss als Standardtests aufgezählt haben, ist insgesamt deutlich günstiger als alle genetischen Tests, die du zu Beginn des Podcasts genannt hast.
Absolut. Und das Schöne ist, sie werden alle von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Über die Nierenwerte werden wir in einer der nächsten Folge plaudern. Also nicht nur in einer, sondern in vielen nächsten Folgen. Das ist ein etwas komplexes Organ, da werden wir nicht mit einer Folge auskommen. Und da werden wir noch ein bisschen drüber plaudern, was da von der Labormedizinseite ist. Was bleibt noch übrig? Wir wissen auch, chronische Entzündungen führen zu vermehrten Gefäßerkrankungen, zur Arteriosklerose, zur erhöhten Krankheitsanfälligkeit. Das heißt, man kann natürlich auch das C-reaktive Protein als Entzündungsmarker messen. Da ist immer schwierig, was ist die Ursache, weil das C-reaktive Protein ist ein Entzündungsmarker, gibt mir keine Ursache. Und was tue ich dagegen? Wenn zum Beispiel eine Autoimmunerkrankung dahinter steht, die kann man zwar behandeln, aber jetzt wahrscheinlich nicht heilen. Wenn dahinter vielleicht die 40 Marlborer stehen, die zu einer chronischen Bronchitis führen, dann könnte man vielleicht überlegen, diesen Teil der Lungenbelastung wegzulassen. Man fühlt sich auch nach 2 Wochen sofort besser.
Du, und vielleicht möchtest du noch ein weiteres Thema ansprechen, wo wir hier im Haus auch immer viele Anfragen dazu bekommen, von Ärzten wie von Patienten, nämlich das Vitamin D als lebensverlängernde Maßnahme, weil es ja dazu auch Studien gibt, dass Personen mit einem normalen Vitamin D-Spiegel eben eine längere Lebenserwartung haben.
Das ist eine der spannenden Dinge. Ja. Also Vitamin D wird extrem kontroversiell diskutiert. Da sollten wir unbedingt eine der nächsten Folgen machen dazu, eben gerade bei der Bestimmung und bei der Bewertung der Resultate. Die Vitamin D-Gabe ist eine der wenigen Dinge, die nachweislich das Leben verlängern, auch wenn die Lebensverlängerung jetzt nicht wahnsinnig drastisch ausfällt. Und bei Menschen, wo man vermutet, dass ein Vitamin-D-Mangel besteht, also Leute, die bettlägerig sind, Leute, die wenig hinausgehen, helle Hautfarbe haben, sich überwiegend innen aufhalten oder einfach aus kulturellen oder persönlichen Gründen sehr lange Kleidung tragen und daher sehr wenig der Sonne exponiert werden, die sollten überlegen, zumindest einmal den Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen. Man kann aber auch Vitamin-D in einer vernünftigen Dosierung auch einfach so geben. Also Vitamin D selbst, die Bestimmung wird ein bisschen kontroversiell diskutiert. Definitiv sinnvoll ist es, wenn man einen Vitamin D-Mangel vermutet. Und ab 50, 60 kann man sowieso überlegen, ob man Leuten Vitamin D anbietet. Man braucht auch nicht unbedingt eine Kontrolle, sofern man das jetzt nicht in astronomischen Dosen gibt. So als Faustregel, unter 2.000 bis 5.000 Einheiten pro Tag kann man eigentlich recht wenig anrichten.
Also noch einmal kurz zusammenfassend, ob ich das richtig verstanden habe. Prinzipiell jene Tests, die uns am meisten helfen, jetzt den Blutzucker betreffend, die Fette, kriegt man eigentlich in Österreich eh auf Kassenleistung.
Das ist richtig.
Und eigentlich andere Tests, da wissen wir nicht wirklich, ob sie einen Vorteil bringen. Sie können zwar korrelieren, aber eigentlich ist die Aussage recht ähnlich immer, dass eine Lifestyle-Veränderung noch derzeit den meisten Mehrwert bringt, bei der Verlängerung des Lebens.
Ja, das heißt, was verlängert wirklich das Leben? Es verlängert sozusagen die regelmäßige Gesunduntersuchung des Lebens, die regelmäßige Kontrolle der Nierenfunktion, der Blutfette, des Blutdrucks bitte auch, Blutzucker natürlich, ein gesunder Lebensstil, eine vernünftige Ernährung und eine vernünftige sportliche Betätigung. Es muss nicht unbedingt der Marathon sein, es reichen auch längere regelmäßige Spaziergänge. Es gibt auch biologische Fitnesstrainer, zum Beispiel Hunde, die zwingen einen offensichtlich mehr Bewegung zu machen, wenn man gerne Hunde hat. Ja. Und was ich auch witzig finde, ist zum Beispiel, Männer leben länger in stabilen Partnerschaften im Gegensatz zu Frauen, die leben dann kürzer. Also, ja, aber auch das ist etwas, das man nicht im Labortest bestimmen kann. Das heißt, die meisten lebensverlängernden Maßnahmen brauchen eigentlich wenig teure zusätzliche Labortests. die regelmäßige Gesunduntersuchung und die Kontrolle der wichtigen Organe, die auch von den Kassen empfohlen wird und auch in Österreich mehr oder weniger im Programm dabei ist, ist sicher etwas, was sinnvoll ist. Das heißt, wir können euch wenig revolutionäre neue Labormarker bieten, sondern nur darauf hinweisen, überlegt, was bringt mir der neue Test oder dieser Test, der irgendwo auf den sozialen Medien als besonders gut beworben wird, was mache ich dann, wenn der in irgendeinem Fall positiv ist? In den meisten Fällen korreliert er zwar mit der Lebenserwartung, aber die Maßnahmen, die man dagegen setzt, sind eigentlich das, was man tagtäglich tun sollte und was man vom gesunden Menschenverstand her machen sollte.
Also ich bin echt schon gespannt, wie sich da die Zukunft entwickeln wird, weil eigentlich, wir werden ja jetzt statistisch immer älter. Also scheinbar gibt es schon Änderungen in unserem Lebensstil, die dazu führen, dass die Gesamtbevölkerung älter wird und auch gesünder älter wird. Du hast ja selber gesagt, zwischen einem 40- und einem 60-Jährigen kann man teilweise schwer unterscheiden, weil wenn der 60-Jährige einen schönen, guten Lifestyle hat, wird er auch langsamer altern als ein 40-Jähriger, der zum Beispiel viel raucht und einen schlechten Lifestyle hat.
Ja.
Also scheinbar entwickelt sich schon etwas über die Zeit, dass wir älter und gesünder leben.
Und man muss auch sagen, es gibt sehr viele Effekte, die wir nach wie vor nicht verstehen. Es ist zum Beispiel extrem spannend, dass zum Beispiel die im Alter empfohlenen Impfungen auch das Risiko für eine Alzheimer-Erkrankung um 30, wahrscheinlich bis 40% reduzieren. Und zwar lustigerweise anscheinend nicht nur die Impfung gegen die Gürtelrose, von der haben wir relativ klare Ideen, wie das funktionieren sollte, sondern auch die Grippeimpfung reduziert das Risiko für Demenzerkrankungen. Das heißt, Impfungen haben auch abgesehen vom offensichtlichen Effekt, auch einen zusätzlichen Effekt, den wir eigentlich derzeit nicht verstehen. Genauso ist es so, dass seit den 60er Jahren interessanterweise die Herzinfarktrate ganz massiv gesunken ist, und zwar bereits vor der Zeit, bevor wir angefangen haben, effektive Therapien zu entwickeln, weil die gibt es erst seit den 90er Jahren. Ist auf die Hälfte gesunken, wir haben keine Ahnung, woher das kommt. Obwohl wir uns eigentlich wahrscheinlich nicht gesünder bewegen oder ernähren als in den 60er Jahren. Selbes gilt übrigens auch für Krebserkrankungen. Auch da ist die Rate deutlich gesunken. Altersadjustiert natürlich, also im Alter kommen natürlich mehr Herzinfarkte und mehr Krebserkrankungen. Aber wir haben keine Ahnung, woher diese Entwicklung kommt. Es wird spannend. Vielleicht finden wir auch eine Erklärung. Wir freuen uns, wenn wir wieder darüber berichten dürfen.
Eine echt spannende Zusammenfassung. Danke dir dafür. Zum Abschluss haben wir noch eine Bitte. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns folgt und natürlich auch über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Damit helft ihr uns, die Sichtbarkeit des Podcasts zu verbessern. Wenn euch der Podcast nicht gefallen hat, dann empfehlt ihn halt jemanden weiter, den ihr nicht so gerne habt. Wir Labormediziner wissen natürlich nicht alles, aber dafür alles besser. Daher freuen wir uns sehr über Korrekturen und Verbesserungsvorschläge. Diese bitte per E-Mail an fortbildung@labors.at. Dort würden wir uns auch sehr freuen über weitere Themenvorschläge. Wir sind natürlich bemüht, euch den aktuellen Stand der Wissenschaft möglichst objektiv zu präsentieren. Das bedeutet auch selbstverständlich, dass wir versuchen, Faktenmeinungen zu trennen und persönliche Meinungen klar zu kennzeichnen. Bitte beachtet auch, dass die medizinische Wissenschaft auf Versuch und Irrtum beruht und dass sich Erkenntnisse natürlich ändern können. Beachtet auch, dass wir Labormediziner ein bisschen auch eine einfache Sicht auf die Welt haben. Das ist kein Wunder, schließlich sind unsere Patienten fast immer Blutröhrchen mit einem Durchmesser von etwa 16 mm. Dieser Podcast kann natürlich auch nicht ein Gespräch mit euren Hausarzt oder Hausärztin ersetzen, der euch seit Jahren und den Ganzen kennt und nicht nur aufgrund eines Laborwertes beurteilt.
Ja, und nach Gespräch mit unseren Anwälten müssen wir auch ein bisschen darauf hinweisen, dieser Podcast richtet sich eigentlich an medizinisches Fachpersonal, aber wir freuen uns natürlich über jeden Hörer und jeden Kommentar zu diesem Podcast. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke auch an Lukas Schweizer für die Musik und fürs Schneiden des Podcasts. Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Danke und auf Wiederhören.